Zukunft braucht Geschichten. Zukunft können wir uns nur dann vorstellen, wenn wir Geschichten dazu hören, wie eine bessere Zukunft aussehen kann und wie die Dinge, die sich dann materialisieren, die die Zukunft uns bringt, wie sich das in unser Leben gut einfügen lässt, dass es ein gutes Leben wird.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Anne Schüller und Martin Permontier. Anne ist Managementdenkerin, Keynote-Speakerin, mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin und Business-Coach. Sie tauscht sich in diesem Gespräch mit Martin über die Inhalte ihres neuen Buches aus, das ganz frisch 2026 im Fahlen Verlag erschienen ist. Der Titel: Narrative für eine bessere Zukunft. Wie kraftvoll erzählte Geschichten unser Leben und die Arbeitswelt positiv wandeln. Sie verbindet in diesem Gespräch Wissenschaft, Praxis sowie persönliche Erfahrung und schildert uns, wie Sprache Wirklichkeit erschaffen kann. In der eigenen Biografie, im Unternehmen oder im gesellschaftlichen Raum. Und sie möchte dazu inspirieren, die eigene Geschichte, sich selbst und anderen, vielleicht mal aus einer anderen Perspektive ganz neu zu erzählen. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Anne Schüller zu begrüßen. Hallo, Anne.
Ja, hallo.
Anne, du hast wieder mal ein Buch geschrieben und diesmal Narrative für eine bessere Zukunft, ein Thema, was mich auch sehr bewegt.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich zu diesem Buch bewegt?
Ja, also jedes Buch hat ja natürlich eine Geschichte. Bei mir ist das immer so, die Bücher, die ich schreibe ungefähr alle 2 Jahre ein neues Buch. Ich habe 20 insgesamt, habe ich halt auf dem Markt. Und irgendwann ist ein Buch noch nicht zu Ende, aber der Verlag hat mir gesagt, ich darf nur so und so viele Seiten. Und dann wird das letzte Kapitel wird so ein bisschen spärlich. Und das ist dann immer so ein Aufhänger, das lässt mich nicht mehr los, ne, dass ich da nicht noch in der Tiefe dem Leser was hab geben können. Und genauso war es beim letzten Buch. Also mein letztes Buch, das heißt ja Zukunft meistern. Und nachdem ich alles zum Thema Zukunft und Meistern geschrieben hatte, habe ich dann gesagt, so, und jetzt müssen wir das Ganze in Geschichten verpacken, weil Zukunft braucht Geschichten. Zukunft können wir uns nur dann vorstellen, wenn wir Geschichten dazu hören, wie eine bessere Zukunft aussehen kann und wie die Dinge, die sich dann materialisieren, die die Zukunft uns bringt, wie sich das in unser Leben gut einfügen lässt, dass es ein gutes Leben wird. Und dann habe ich mit Storytelling angefangen und dann war das Buch zu Ende. Und das hat mich eben nicht mehr losgelassen und ich habe dann immer weiter gedacht. Man redet ja auch natürlich mit vielen Menschen darüber und ich habe das im Grunde immer Storytelling genannt. Und dann sagte mir einer, mit dem ich darüber sprach, der sagt, also wenn ich dir so zuhöre, worüber du sprichst, das ist größer. Das sind eigentlich Narrative. Und so ist dieses Buch dann entstanden. Ich habe dann recherchiert und ich habe gesehen, das Wort wird überall inzwischen verwendet, das ist richtig trendig geworden, aber es gibt fast niemand, der ein Buch über Narrative speziell geschrieben hat, vor allen Dingen nicht über Narrative in der Arbeitswelt und das ist ja mein Kernthema, ich, wir, alle, ja, das ist auch wie so ein roter Faden durch mein eigenes Buch und so ist dieses Buch entstanden.
Ja, wunderbar, weil ich auch gerade an diesem Thema stark dran bin, also Zukunftslust, einmal mit Stefan Schulz hier, mit dem ich auch schon einige Podcasts zum integralen Journalismus gemacht habe, wo wir eben auch überlegen, naja, wie kann denn Journalismus auch anders sein als immer dieses Doomsaying? Ja, weil es braucht ja eine Zukunftslust, um überhaupt gestaltungsfähig zu bleiben oder sein zu wollen. Und wir arbeiten ja auch gerade an einem neuen Buch, Zwischen uns entsteht die Welt, was auch ein Zukunftsnarrativ ist. Weil ich auch so merke, Entwicklung braucht auch eine Sehnsucht, ein Wollen, und daran mangelt es oft. Und da habe ich auch viel hier mit Stefanie Ehrenschwendner gesprochen, die ist die Co-Autorin von Jens Korsen, die auch sehr gut im Storytelling und so diesem Handwerkszeug ist. Also wie baut man eigentlich daraus Narrative? Was ist denn für dich so der Unterschied zwischen Storytelling und Narrativen?
Also zunächst ein Wort Sehnsucht hat mich jetzt gerade getriggert, weil das ist das, was ich auch erlebt habe. Die Menschen haben eine unglaubliche Sehnsucht nach positiven Erzählungen. Die möchten ja, dass die Zukunft eine gute wird. Aber wir haben im Grunde genommen nur diese negativen Erzählungen, die nach oben schwappen. Ja, das kommt ganz viel aus den Medien. Also only bad news is good news, sagen die Medien ja. Ja, vor allen Dingen die sogenannten Publikumsmedien, die leben ja im Grunde genommen nur von Drama und nur von Horrorüberschriften und hier noch eine Katastrophe und da noch eine Katastrophe. Und das Zweite ist eben, sind die sozialen Netzwerke. Ja, auch dort haben die Algorithmen angefangen, also nur dieses Negativgeschwurbel, die Abgrundnarrative sozusagen nach oben zu treiben, weil die bekommen natürlich von den Menschen besondere Aufmerksamkeit und werden dann von den Algorithmen hochgespült. Also bis in die Viralität gespürt. Das heißt, wir sind so stark mit negativen Narrativen, mit Verhinderungsnarrativen auch umgeben, dass die Sehnsucht der Menschen danach unglaublich groß ist. Und die zweite Sehnsucht ist, also wir sind so gefangen jetzt auch in der Technologie und unser Gehirn ist ja ein analoges Gehirn. Und wir brauchen Ruhe. Diese Schnelligkeit, dieser Stress, den die Technologie mit sich bringt, der bringt auch so eine Sehnsucht nach Ruhe. Und Geschichten erzählen ist eigentlich das Synonym für, ich mach's mir gemütlich, mein Geist wird auf einmal ganz ruhig und ich habe da jemanden mit einer schönen Geschichte, mit einer schönen Stimme, ja, der einfach da eine Ruhe reinbringt und auf diese Art und Weise mich ein bisschen heilt. Also schöne Geschichten können tatsächlich heilen. Also das war jetzt noch sozusagen mein Einwurf zur Sehnsucht. Das muss ich kurz überlegen. Deine Frage war, was macht den Unterschied zwischen Narrativ und Geschichte oder Storytelling sozusagen, genau. Und der Unterschied ist klein. Manchmal haben wir Überschneidungen. Der wesentliche Unterschied ist, ein Narrativ ist eine Erzählung mit Bedeutung. Eine Story kann einfach irgendein kleines Geschichtchen sein, das mich gerade ermuntert, zum Lachen bringt, mir eine gute Laune macht und dann ist es auch schon wieder vergessen. Und ein Narrativ ist eine Erzählung mit Bedeutung. Das heißt, die formt auch unser Leben in den verschiedenen Bereichen. Ja, weil Narrative haben wir, du hast das angedeutet, natürlich in der Politik ganz stark. Da wird auch ganz stark manipuliert natürlich, können wir auch noch besprechen, Manipulation und Narrative. Wir haben es ganz stark natürlich in den Medien. Ja, wir haben auch es ganz stark in der Philosophie, in der Literatur, auch in der Psychologie arbeiten wir ganz viel mit Narrativen. Das heißt, das ist etwas ganz Großes. Das ist sozusagen ein Gebäude, in dem auch unser aller Leben oder mein eigenes Leben spielt. Ja, und das Entscheidende ist das Gebäude letztlich ein positives, ein negatives, ein konstruktives oder ein destruktives. Und das entscheidet sehr stark mit, wie sich mein eigenes Leben und unser aller Leben und unsere Zukunft und unser Planet entwickelt. Ja, werden die positiven Narrative, die Aufwindnarrative, die Aufbruchnarrative, werden die Oberhand gewinnen oder werden tatsächlich, wie es im Moment aussieht, die negative Narrative gewinnen und dann sieht's wirklich für unsere Welt düster aus. Drum auch ein Stück weit das Buch, ja, weil ich will einfach diese Aufbruchnarrative will ich in die Welt bringen und über das Buch auch sagen, wir können es gemeinsam schaffen.
Ja, jetzt lockt's mich natürlich, ne, weil Haltung auch Selbsterzählungen sind. Also wie erzähle ich mich mir selbst? Wie konstruiere ich meine Identität über Selbsterzählung? Ich bin der. Und welche Erzählung kann ich hinter mir lassen? Ich war mal einer der und jetzt bin ich so und ich werde so sein. Das ist ja oft, was in der Haltungserweiterung passiert, du erzählst dich neu und kannst dich sozusagen von der subjektiven Eingenommenheit deines eigenen Rechthabens ja dahin bewegen, objektiv auf dich zu schauen. Ach, guck mal, ich habe mir die Welt so erzählt. Ne?
Ja.
Und das ist ja das Spannende an Sprache jetzt, ehe wir da zu tief eintauchen. Wann hast du denn das letzte Mal gespürt, wie so ein Narrativ wirkt, dass du selber so gemerkt hast, krass, ja, ich hänge ja im Narrativ oder das ist eins.
Martin, ich möchte gerne da eintauchen, wo du gerade hingegangen bist. Ich persönlich habe einfach das irre Glück gehabt, sozusagen mit einem positiven Narrativ schon auf die Welt zu kommen. Ich habe auch in meiner Kindheit immer nur positive Narrative gehört, also Erzählungen meiner Eltern über mich, über mein Naturell auch. Und diese positiven Erzählungen habe ich mir mein ganzes Leben erhalten können. Ich habe natürlich auch Licht und Schatten gesehen in meinem Leben, aber es ist ja auch eine Haltung dem Schatten gegenüber. Ja, bleibt der Schatten einfach düster oder in der Rückschau lerne ich aus dem Schatten, das war eigentlich die wertvollste Lektion, die ich in meinem Leben bekommen habe. Ja, auch mal diese Schattenseite kennengelernt zu haben und rausgekommen zu sein, das ist ja das Entscheidende. Also die Schattensituation bewältigt zu haben. Und ich persönlich hatte an dieser Stelle unglaubliches Glück. Nicht jeder hat dieses Glück und Narrative, das sind eben auch Glaubenssätze, ja, würden wir würde der Volksmund so sagen, im allgemeinen Sprachgebrauch. Und die kommen irgendwo her und manche wissen gar nicht, woher das eigentlich kommt und die glauben auch nicht, dass die verändern können, aktiv selber verändern können. Die sagen ganz einfach, kann ich halt nicht, ist so. Und in dem Moment, wo ich ist so sage, verfestige ich mir das. Und wenn ich das immer wieder sage, da bist du mehr Profi als ich, indem ich mir das immer wieder sage, verfestigt das sich zu einer Realität. Und diese Realität können wir, wenn wir wissen, wie, wenn wir wollen. Ja, man kann auch in einer negativen Realität, kann man sich unglaublich wohlfühlen. Ja, du hast eben nach einer Geschichte gefragt. Also ich habe einen Bekannten aus der Studienzeit, der hat immer Geschichten darüber erzählt, der bekam Aufmerksamkeit darüber oder er hat das Gefühl, er bekommt die meiste Aufmerksamkeit, wenn er so kleine Mistgeschichten erzählt, eher als Tollpatsch. Ja, das heißt, über sozusagen seinem Leben stand Tollpatsch, wenn man es mit einem Begriff umschreiben möchte und so ist er zum Tollpatsch geworden. So, wenn das sich verfestigt, dann erlebt man eben auch unangenehme Schicksale und meint, man kann nicht mehr rauskommen. Und wenn man aber weiß, wir können das selber verändern, dann kann man vieles zum Guten wenden.
Und jetzt sagst du eine ganz wichtige Verbindung, ja, wie verändern wir diese Selbsterzählung, hat viel mit Haltungserweiterung zu tun. Ich habe mal eine längere Fortbildungsreihe im großen Automobilzulieferer gemacht und da gab es verschiedene Module. Eins war Storytelling. Und eins war Neuroplastizität, ja. Und ich hatte meins mit Haltung und Haltungserweiterung und so. Und das beliebteste, und es waren 9 Module, Achtsamkeit gehörte dazu, Stressmanagement und so weiter. Das beliebteste war Neuroplastizität. War ein ingenieurlastiges Publikum oder ingenieurinnenlastiges Publikum. Und das dachten, ja, ist schön wissenschaftlich, ne? Das ist greifbar, wir können das Gehirn verändern. Und das Unbeliebteste war Storytelling, weil sie sagten, nee, Geschichtenerzähler sind wir nicht. Ne? Und dann dachte ich so, es gehört aber zusammen.
Ja, genau. Die Erfahrung, die Erlebnisse habe ich auch. Storytelling ist für einen Ingenieur ein No-Go, weil die sich einfach so rational sehen, so kognitiv sehen, auch so natürlich wissenschaftlich begründet sehen. Also Storytelling ist für einen Ingenieur, für Wissenschaftler, für manche zumindest, ein rotes Tuch. Ja? Und gerade die Wissenschaft, also gerade die Zahlenlastigen, die brauchen ja Narrative, weil Zahlen, Daten, Fakten, das ist schwerst Arbeit für unser Gehirn. Ja, und wir sagen ja auch, eine Zahl geht rein zum einen Ohr und geht zum anderen wieder raus. Und die einzige Möglichkeit ist, dass über das Geschichtenerzählen, was bedeutet denn die konkrete Zahl jetzt für dein Leben? Was macht die mit uns? Wie verändert die Welt? Wie verändert die Arbeit? Wie verändert die unseren Fortschritt? Nur wenn wir die Geschichte dazu kennen, können wir uns an der Stelle eben damit anfreunden. Und das ist so schwer, das den Wissenschaftlern und den Ingenieuren speziell zu erzählen.
Genau, was hat's jetzt mit Neuroplastizität zu tun? Warum ist das für unser Gehirn halt besser?
Unser Hirn ist natürlich formbar. Ja, das heißt, als Baby haben wir eigentlich ein maximales Gehirn
Das Babygehirn kann alles lernen und kann alles können. Und von Geburt an werden schon Nervenstränge zurückgebaut. Ja, wir kennen das. Also Stichwort ist use it or lose it. Ja, das heißt, wie ein Trampelpfad im Wald, der nicht begangen wird, verwildert der wieder und irgendwann kann man ihn nicht mehr sehen. Und wenn ich den Trampelpfad oft benutze, dann wird der wie eine breite Autobahn. Und im Grunde genommen, so funktioniert unser Gehirn auch und unser Gehirn vergisst ständig. Und nun beginnen wir, uns Geschichten zu erzählen. Das heißt, unser Hirn halluziniert die ganze Zeit. Ja, also das, was die KI macht, macht unser Gehirn praktisch ständig. Das heißt, hier wird vergessenes, verloren gegangenes Material zugebaut aus Elementen, die sehr ähnlich sind. Genau wie das die KI im Wesentlichen auch macht. Und so entstehen plötzlich Geschichten, die halb wahr sind, aber halb auch erfunden sind. Wir sehen das ja auch beispielsweise, man trifft ein Paar seit längerer Zeit und kommt ins Erzählen und spricht über den Urlaub vom letzten Jahr. Und dann lässt man den Mann ein bisschen Geschichte erzählen und dann lässt man die Frau ein bisschen Geschichte erzählen. Und man hat das Gefühl, die sind in verschiedenen Urlauben gewesen. Ja, weil das, was die behalten haben, das, was für die auch wichtig war, ja, was das Gehirn überhaupt ins Langzeitgedächtnis reingepackt hat, aus all diesen Eindrücken, die da auf die eingestrahlt sind, und was das Gehirn memoriert hat und wo vergessen wurde und Passendes zugebaut wurde, das macht, dass die Geschichten dann völlig verschieden sich anhören. Und es gibt da eine interessante, du wirst die wahrscheinlich kennen, eine interessante Buchschreiberin, die ist in Deutschland gar nicht so bekannt. Die heißt Julia Shaw. Das ist eine Deutsche, die lebt aber in England. Und die hat darüber geschrieben. Ja, und die sagt, also junge Gehirne sind, Kindergehirne sind wie Lehm, formbar wie Lehm. Ja, und man kann aus denen alles formen, aus denen alles umformen. Ja, und wir nehmen das mit in unser Erwachsenensein und wissen gar nicht, wo das alles herkommt. Wo diese Form, die sich dann immer entweder verändert oder nicht, oder auch materialisiert hat und verfestigt hat, wo die überhaupt herkommt. Ja, und Neuroplastizität ist bis zum Lebensende. In der letzten Nacht unseres Lebens wird unser Hirn noch umgebaut. Das ist eine lebenslange Baustelle. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn man so ein bisschen, wie wir beide, lieber Martin, ja, wenn wir so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, was ja unheimlich wertvoll ist, da können wir auch noch drüber sprechen, zu verstehen, dass also diese Umbauprozesse ständig noch stattfinden und auch wieder aufgebaut wird. Use it or lose it. Das heißt, wo wir unser Hirn nutzen, da wird auch zugebaut, aber wenn wir es nicht mehr nutzen und sozusagen dahin dämmern, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn am Schluss nicht mehr viel da ist.
Ja, ich finde das Spannende, genau, warum ist das gut für unser Gehirn? Weil du damit sehr komplexe Dinge übersetzen kannst in etwas Einfaches. Also je alle diese Gedächtniskünstler, ja, wenn du sagst, ich merke mir alle, was weiß ich, 250 Päpste, dann packen die das in eine Geschichte.
Ja, absolut.
Dann memorieren die das ja so, dass daraus eine Geschichte wird, weil eine Geschichte kannst du dir merken und die kann auch relativ komplex sein. Ja, da kann dann einer Games of Thrones von vorne bis hinten nacherzählen und da sind wahnsinnig viele Fakten hin, weil er Bilder hat, weil er Stories hat, weil es emotional aufgeladen ist und weil es mehr ist als Zahlen, Daten, Fakten, sondern weil eine emotionale Komponente drin ist. Und das ist ja das Spannende, dass in dem Moment, wo einer einen Geschäftsbericht nur die Zahlen vorliest, was ganz anderes passiert, als wenn jemand narrative Geschichten und Bilder damit verbindet.
Absolut. Und das muss eben in die Arbeitswelt gelangen. Das ist vielleicht dann der zweite Teil, mit dem wir uns beschäftigen können, weil zum ersten Teil liegt mir noch was am Herzen, das auch noch zu sagen oder zu erklären. Ja, weil es ist so wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es so leicht, diese Dinge zu verändern. Aber erst brauche ich das Mindset dazu. Ja, also die drei Stufen sind ja immer Mindset, Skillset, Toolset. Ich muss erst meine Haltung dazu verändern und nur dann, wenn ich offen werde in der Haltung, ja, dann kann ich mir Fähigkeiten aneignen, die eine neue, andere, bessere, für mich günstigere Haltung ins Leben bringen können und dann brauche ich nur noch ein Tool, um es dann schließlich zu schaffen. Ja, und das Wichtige ist das Mindset, die Haltung. Wenn ich glaube, wenn ich für mich glaube, ist so, dann werde ich meine Haltung nicht verändern. Und dann kann ich dem 100 Tools, also ich habe in meinem Buch 40 Tools, ich kann dem 100 Tools bieten, der wird seine Haltung nicht verändern, weil dieses ist so, das hat sich bei ihm eben derart verfestigt. Und wir müssen eben verstehen, dass es tatsächlich Bilder und Geschichten sind. Also die Wissenschaft, die kann uns ja heute ins Hirn, dem lebenden Hirn bei der Arbeit zuschauen, die hat eben festgestellt, unser ganzes Gehirn denkt in Geschichten und in Bildern. Und deswegen sind diese Geschichten und die Bilder so unglaublich wichtig für unser Gehirn, weil unser Gehirn übersetzt Zahlen, Daten und Fakten in Geschichten. Wenn ich aber keinen Ansatz von Geschichten biete, dann kann unser Gehirn mit Zahlen, Daten nichts anfangen und dann geht es eben zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Na, wir kennen das aus dem Unterricht, aus dem Geschichtsunterricht zum Beispiel. Alexander der Große, gordischer Knoten. Ich glaube, da weiß jeder, der eine... Ich weiß nicht, ob die Kinder das heute in der Schule noch lernen, aber wir haben das noch gelernt, Alexander der Große, gordischer Knoten, wir haben sofort die Geschichte und das Bild dazu, haben wir im Kopf. Ja, und dann wissen wir auch die Zahl, 333, ist das Keilerei. Ja, ich glaube, das hat jeder sich gemerkt, aber alle anderen Jahreszahlen mit Alexander dem Großen, wo, wann, wie der Kriege geführt hat, wir wissen vielleicht noch, der ist, ich glaube, mit 33 diese berühmte Zahl, Männer müssen mit 33 zum Helden geworden sein, da ist er gestorben, da hatte er sozusagen sein ganzes Heldentum hinter sich. Aber ansonsten, die Geschichte kennen wir aber nicht mehr, die Zahlen. Ja, Zahlen vergisst unser Hirn, wenn es eine Geschichte ist, kann es memorieren und die Gedächtnistrainer, die machen es an der Stelle genau richtig.
Es gibt ja eine interessante Übung, die wir oft machen. Erzähl dein Leben in 5 Minuten. Ja, und das ist so eine typische Kennenlernübung, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigen will. Dann kann man sich ein bisschen vorbereiten. Was war denn emotional so wichtig? Und das ist total interessant und unglaublich öffnend, das Leben mal in 5 Minuten zu erzählen. Ich habe das auch über Entrepreneur Organization kennengelernt. Und dann machen wir es oft ein paar Tage später nochmal. Und dann fällt vielen Leuten auf, ach so, ich kann mich ja auch anders erzählen. Warum erzähle ich eigentlich immer das? Und warum sind das so meine Identitätsmerker? Und warum ist es dieses Leiden, dieses Trauma, dieses jenes? Ne? Warum gebe ich dem eigentlich Bedeutung und nicht anderen Dingen Bedeutung? Ne? Und diese Umerzählungsfähigkeit, ja, ist erstmal auch eine Entdeckung, ich kann mir die Wirklichkeit anders erzählen. Und dann kommt ja aber auch so dieses, ja, darf ich das? Ne? Also die verborgene Verpflichtung, an der eigenen Selbsterzählung lieber kleben zu bleiben, wie dein Tollpatsch-Beispiel. Ja, der sagt, nee, also ich weiß ja gar nicht, wer ich bin, wenn ich kein Tollpatsch mehr bin. Ne? Und jetzt habe ich mich schon so oft in dieser Rolle erzählt. Ja, und die Rolle ist zu meiner Maske, zu meiner Persona geworden, ja. Und jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, aber ich könnte mich auch anders erzählen. Ich hatte so ein lustiges Beispiel neulich. Im Moment suchen ja einige Leute Arbeit und müssen sich sehr stark bewerben. Und das ist ja traumatisch, weil 2 Leute erzählt mir, sie hätten über 100 Bewerbungen geschrieben. Die eine Person sagt, das ist eine ganz schreckliche Welt, hier geht gar nichts, also ich bin verloren. Und die andere Person sagt zu mir, du, an sich hätte ich jede Arbeit von diesen 100 machen können. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin viel kompetenter, als ich dachte. Und das sind ja zwei Selbsterzählungen, die aus unterschiedlichen Haltungen kommen und unterschiedlich mit Spannung umgehen. Und das finde ich interessant, dass ja Geschichten auch eine Art von emotionalem Spannungsmanagement sind.
Ja, und wenn wir uns nur vergegenwärtigt haben, also schon wenn diese Erweiterung schon stattgefunden hat, mein Leben besteht aus unglaublich vielen, aus Millionen kleinen Geschichten, aus kleinen Bausteinen, aus Puzzlestücken. Wieso erzähle ich eben immer nur die? Ja, die über den Tollpatsch oder die über mein Leben zum Beispiel. Ja, also ich bin an einem Sonntag geboren worden und damals zu meiner Zeit waren Sonntagskinder Glückskinder. Und das steht über mir drüber, weil erzähl deine Geschichte in 5 Minuten oder in 10 Sätzen, kann das natürlich dann nochmal komprimieren zu der Überschrift Tollpatsch oder bei mir zu der Überschrift Glückskind. Und das Glückskind wird immer die positive Seite sehen und der Tollpatsch wird immer die negative Seite sehen, weil das die einzige Seite auch ist, durch die er meint, Anerkennung und Aufmerksamkeit im Leben und Belohnungen zu bekommen. Ja, und das verfestigt sich so stark und das aufzubrechen, kann ich mir vorstellen, ist bei denen, die also nicht so eine glückliche sozusagen Anfangsgeschichte ins Leben, in die Welt bekommen haben, ist das schon sehr schwer. Also ich nenne das, du hast wahrscheinlich, oder die in der Psychologie, die haben wahrscheinlich andere Begriffe dafür. Ich nenne das, und das ist auch ein Tool, Selbstrevision. Ja, das heißt, ich überlege mir selber, welche Geschichten erzähle ich? Welche gibt es noch? was kann ich mit der einen Geschichte bewirken, was kann ich mit der anderen Geschichte bewirken, und man dröselt das mal auf. Ja, das ist immer sehr gut, also lange spazieren gehen, manche gehen in die Berge oder gehen an Fluss, also ich liebe immer Flüsse, weil die Dinge auch ins Fließen bringen. Und bei anderen Menschen kann man das bei einem Spaziergang nebeneinander hergehend einfach mal sich komplett entkleiden bei jemand, wo ich auch fallen darf, und dann diese Dinge einfach mal rauszulassen. Ja, und so kann ich dann also in dieser Selbstrevision das im ersten Schritt aufdröseln. Das kann auch hart natürlich sein, aber sich da offen und ehrlich mal blank zu machen, ich denke, das ist dann danach der Durchbruch. Ja, weil danach beginne ich einfach neue Geschichten zu erzählen, mein Leben neu zu puzzeln und auch zu merken, hey, ich komme einfach viel besser an auf einmal. Ja, weil ich bringe Heiterkeit in die Welt. Ich mache anderen guten Laune. Ja, ich schenke denen einen Moment der Freude, einen Moment des Glücks, einen Moment der Gelassenheit, was auch immer. Ja, und wir müssen das erleben, dass du durch diese neuen positiven Erzählungen aus unserem Leben, dass das was mit den Menschen macht und dass das den Menschen auch Geschenke bringt. Und wenn wir das oft genug erlebt haben, also diese Übung auch, dieses Wiederholen, wenn wir das oft genug erlebt haben, beginnen wir die alten Geschichten zu vergessen und beginnen wir einfach dann dadurch auch eine neue Haltung, ein neues Mindset zu entwickeln.
Das ist ja, was Milton Erickson, der große Hypnotherapeut, ja, der ja unglaublich Coaching, Therapie und so weiter beeinflusst hat, auch immer sagt, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Und das denkst du vielleicht, ja, wie zynisch ist das denn? Ja, weil manche Kindheiten sind doch objektiv real, so und so und so. Und er hatte ja eine ganz, ganz schwere Kindheit mit Kinderlähmung, im Gipskostüm liegen und so weiter. Also viel körperliches Leid. Aber er hatte die Fähigkeit der Umerzählung, der Umdeutung, der Erweiterung von dem. Und auch interessant, er sagt, wir finden eben in einer Hypnose statt. Unser Ich ist ein Konstrukt, das in Sprache stattfindet. Ja, und es gibt die Realität und die Wirklichkeit. Ist ja auch interessant im Deutschen, dass wir da unterscheiden. Also Realität, Zahlen, Daten, Fakten kannst du messen. Einen kleinen Teil der Welt kannst du als Realität erfassen. Aber alles, was mit Menschen, mit emotionalen Deutung zu tun haben, ist in dem Sinne nicht real, aber wirklich. Mhm. Wirklich, weil es wirkt, aber nicht real, weil es faktisch so ist, sondern weil es von mir gedeutet wird. Und dieser Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit, der ist ganz spannend. Ist übrigens auch, weil du sagst, in der BWL, ja, in der BWL denkt man ja auch, es geht hier um die Realität. Zum Teil, sage ich auch mal, die BWL hat natürlich auch Werte, Marketing, Kultur, Vertrauen, also ganz viele Sachen in der Betriebswirtschaft sind wirklich, aber nicht real. Also sie wirken, sind aber nicht fixiert, als fixiert zu betrachten, als mechanistisch zu entwickeln. Und das ist natürlich auch wieder der Teil der Welt, der kompliziert ist, den man real beschreiben kann, und der Teil der Welt, der komplex ist, der eben in diesen Deutungen von Narrativen entsteht.
Ja, also ich bin dann an der Stelle auch ein bisschen untypischer BWLer geworden. Ja, ich habe diese Geschichten immer geliebt und habe auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt erkannt, welche Magie in einer Geschichte stecken und welche Macht im positiven Sinne, Kraft auch ein guter Geschichtenerzähler geben kann. Ja, und von Steve Jobs, also der ja auch einer der größten modernen Geschichtenerzähler der Welt ist, da stand dieser Satz: The most powerful person in the world is the storyteller. Der hat verstanden, Geschichten verändern die Welt. Nicht Zahlen, Daten, Fakten, sondern Geschichten verändern die Welt. Die verändern unsere Zukunft, die verändern unsere Arbeit und die verändern auch jeden von uns ganz persönlich.
Genau, und das ist ja so ein bisschen zweiseitig, heutzutage Social Media und so weiter. Ich musste da gerade dran denken, Michael Hampe, ja, Wissenschaftsphilosoph aus Zürich, den ich sehr schätze, sagte mal, mit Geschichten beseelen wir die Dinge. Und da ist ja die Kraft drin, ja, aber auch die manipulative Kraft. Und das ist ja gerade, ich finde, im Deutschen, die wir ja das Amerikanische manchmal so ablehnen, das Storytelling, ja, was jetzt ja auch so seine Fratze auf eine andere Weise zeigt, weil wir sind ja ein Volk, das über Geschichten manipuliert worden ist. Ja, und das steckt ja auch manchmal da drin. Dieses Emotionalisieren will ich gar nicht haben.
Ja. Also du sprichst da einen wichtigen Punkt an, weil Geschichte, also die Geschichte eines Volks, ist ein Narrativ. Ein Land ist ein Narrativ. Wenn wir aus dem Weltall auf die Erde schauen, wir sehen keine Ländergrenzen. Unser wunderschöner blauer Planet ist eins und der sieht aus dem Weltall, aus dem schwarzen Weltall, es gibt ja diese wunderschönen Bilder aus der ISS zum Beispiel, der sieht unglaublich zerbrechlich und schützenswert aus und wir sehen, dass es nicht nur unsere Heimat ist, sondern auch ein Sehnsuchtsort ist in diesem unglaublichen, gefährlichen Weltall. Und Ländergrenzen und die Geschichte eines Landes und die Geschichte eines Volkes ist ein Narrativ, nichts anderes. Und diese Narrative können sehr positiv sein und diese Narrative können auch extrem toxisch und sehr, 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 sehr gefährlich sein. Ja, Kriege sind nichts anderes als Herleitungen, Narrative sozusagen, warum es gerechtfertigt ist, Kriege zu führen. Ja, und darum ranken, um einen Krieg zu rechtfertigen und auch um einen Krieg aufzuhalten, darum ranken Narrative, also tatsächlich Lügengeschichte, die der einen Seite so und der anderen Seite ganz anders erzählt werden. Also diese Narrative, wenn man die in die verschiedenen Lebensbereiche hineintut, wir merken eigentlich, unser Leben ist geprägt, seitdem wir Menschen sind, ist geprägt durch Narrative und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir selbst in einem persönlichen und Länderumfeld aufgewachsen sind, wo die Narrative insgesamt positive sind. Ja, und das macht mich auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen rührig für die Zukunft, dass ich da mit meinen kleinen Möglichkeiten eingreife, weil wir haben keine positiven, konstruktiven Zukunftsnarrative. Ja, auch die Wirtschaft nicht. Deswegen eiert alles so rum. Uns fehlen diese positiven Bilder, weshalb es sich lohnt für uns, sich anzustrengen und weshalb es sich für jeden Einzelnen lohnt, weil er ist ja Teil dieser werdenden Zukunft, es richtig, richtig gut zu machen. Diese Erzählungen fehlen uns speziell in Deutschland, speziell in der deutschen Politik, speziell auch in der deutschen Wirtschaft. Und deswegen eiert alles so rum.
Das ist ja ganz spannend, ja, weil es auch immer eine Frage ist, auch im integralen Journalismus. Mensch, wie können wir es denn anders erzählen? Ne? Das kann man natürlich sagen, ja, yes, we can, das wird alles super, der Fortschritt, die Fortschrittserzählung, der amerikanische Traum, haben wir lange gehabt. Der hat den Schatten nicht gesehen. Ja, jetzt haben wir es mit der Nachhaltigkeitserzählung versucht, so Mensch, Enkeltauglichkeit und so, ist doch viel vernünftiger, ist doch viel rationaler, wenn wir das so machen. Kreislaufwirtschaft, ne? Nichts mehr verbrauchen, sondern Reuse. Wir stellen das ganze Zeug um, Elektromobilität, Windräder, alles viel schöner, ne? Und da merkt man ja so, okay, warum sind die eigentlich nicht anschlussfähig, obwohl sie wissenschaftlich ja begründbarer sind. Tut mir mal Maya Göpel leid, ja, die ja so voll aus dem Wissenschaftsfeld kommt und die sagt, mein Gott, wissenschaftlich betrachtet macht das und das und das viel mehr Sinn. Kannst du jeden Forscher fragen? Ja, nö, wollen wir nicht. Wir haben keinen Bock auf das Narrativ. Und das finde ich ja ganz spannend. Es ist so ein bisschen, sagt man, der Schatten der Aufklärung, dass wir die Vernunft halt betont haben, aber vergessen haben, dass es auch Narrative für die Unvernunft braucht. Also im gewissen Sinne, wie kann man das verstehen? Dass natürlich nicht alle Menschen gebildet sind, nicht alle Menschen aufgrund von rationalen Überlegungen irgendwie ihre Anschlussfähigkeit zu Narrativen definieren, sondern auch so Sachen wie Nationalismus und entstehen können, die an sich unvernünftig sind, wenn du sie zu Ende denkst. Oder auch jede Technologie, die auf Ressourcenverbrauch geht, müsstest du an sich sagen, hör mal Leute, denkt doch mal irgendwie 100, 200 Jahre in die Zukunft, macht gar keinen Sinn. Nein, wir machen hier hocheffiziente Verbrenner, bla bla bla, ne, das kennen wir ja alles. Und das finde ich interessant, diese Idee. Wir brauchen Narrative, die für jede Haltung wirken, also die dir Sicherheit geben und sagen, pass mal auf, wenn wir so und so machen, bist du sicherer und die dir Zugehörigkeit geben. Und diese fehlende Zugehörigkeit, die ja früher über Religion, über Nationalität, über Brauchtum oder erfüllt worden ist, weil ich ein Deutscher bin, bin ich vollkommen okay. Und jetzt sagst du, Hämmer, das ist nur ein Narrativ, ne? Du bist gar kein Deutscher, ne? Das ist eine Erzählung, ne? Die du dir irgendwie einbildest. Dann sagen ja manche, sag mal, geht's noch? Ne? Das finde ich nämlich spannend. Wie können wir sozusagen Narrative finden, die für alle Bedürfnisse anschlussfähiger sind? Und ich glaube, dieses Nachhaltigkeitsthema hat durchaus das Potenzial, ist aber jetzt natürlich schwer angeschossen worden. Ne?
Ja, genau. Und also das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel und auch ein wichtiges Beispiel, wenn wir über Zukunft sprechen und über die Zukunft unseres Heimatplaneten. Wir sprechen ja immer über Mutter Erde. Ja, wir verstehen gar nicht, wenn eine Mutter angeschlagen ist, dann kann die nicht für ihre Kinder so sorgen, wie also eine voll fitte Mutter sorgen könnte, von Kind zu Mutter betrachtet, auch von Mutter Erde zu uns Menschenvolk betrachtet. Und wie wir alle gemeinsam eben einfach mithelfen müssen, dass unsere gemeinsame Mutter gesund bleibt, das ist so unglaublich wichtig. Ja, und die alten Industrien, die letztlich über Externalitäten, also indem sie einfach diesen Schaden, den sie den Menschen der Erde zugefügt haben, nach draußen verlagert haben, haben nur die Gewinne einkassiert, aber die Kosten, die langfristigen Kosten, die das bedeutet, niemals bezahlt. Und die haben stets unglaublich gute Narrative gehabt, die zum Beispiel Umweltschäden verkleinert haben. Ja, ich nenne mal das Beispiel Fast Fashion. Ja, also wir wissen, 50% dieser billig hergestellten Klamotten, die werden niemals getragen. Die kommen in den Laden oder nicht mal bis in den Laden. Die werden produziert, werden nicht gekauft oder nicht mehr gebraucht und werden dann verbrannt, im Wesentlichen verbrannt. Und die Industrie nennt das thermisch verwerten. Das klingt ja schon richtig edel. Ja, kein Mensch kann sich darunter dieses Bild vorstellen, die Hälfte dessen, was da produziert worden ist, zum Leiden von Menschen in Pakistan oder wo auch immer, die ausgebeutet werden und gerade ein Minimum fürs Überleben haben, mehr nicht, auf unsere Kosten. Die leiden darunter, die Natur leidet darunter, die Umwelt leidet darunter. Und es wird produziert, um Gewinne zu machen, und die Hälfte wird thermisch verwertet. Ja, und solche Geschichten, die hat es immer gegeben, weil diese großen Konzerne haben immer sehr gute PR-Agenturen engagieren können für ein ganz viel Geld. Ja, weil die haben ja nur Profit gemacht und die Umweltkosten zum Beispiel externalisiert. Und die hatten immer ganz tolle PR-Agenturen. Ja, zum Beispiel, da gab es denjenigen einen, ich nenne jetzt die Namen auch mal nicht, das kann man auch alles bei Wikipedia oder wo kann man das nachrecherchieren. Der war ursprünglich in der Zigarettenindustrie aktiv. Da haben wir das gleiche Problem gehabt. Ja, wir wussten, die Zigarettenindustrie wusste ewig schon, dass Zigaretten krank machen und dass Menschen dadurch sterben und dass auch die passiven Raucher, dass selbst die massiv in Mitleidenschaft gezogen sind, das ist lange bekannt gewesen. Ja, und dieser PR-Mensch, der hat die Zigarette als Torches of Freedom in den Markt gebracht, also Fackeln der Freiheit. Und wenn ich das in die Köpfe der Menschen tue, Fackeln der Freiheit, eine Zigarette ist eine Fackel der Freiheit. Also ich sag mal unter PR-Gesichtspunkten, wie genial ist das denn? Ja, und kein Mensch hat sich Gedanken gemacht, dass plötzlich alle natürlich Fackeln der Freiheit haben wollen, weil das auf das Ego einzahlt. Ich bin jemand, der erleuchtet ist, die Fackel. Freedom, ich habe mein Leben in der Hand und mein Leben ist ein freies Leben. Ich kann machen, was ich will. Also diese Erzählungen, die dann da drin stecken, ja, ich hatte eingangs gesagt, ein Narrativ ist eine Bedeutung. Also das ist ein Narrativ, Fackel of Freedom. Und erst also massive Gesetze haben überhaupt dazu geführt, dass Rauchen dann verboten wurde, dass also auch die Unternehmen mit Millionen, mit Milliarden sozusagen Strafen belegt worden sind, weil sie eben so viel Schäden in die Welt gebracht hat. Und diese gleiche Geschichte, die passiert im Wesentlichen, übertragen jetzt wieder bei der Nachhaltigkeit. Ja, das heißt, die alten Nachhaltigkeitsleute haben die tollsten Geschichten erzählt und die Nachhaltigkeitsleute, die jetzt da wirklich für nachhaltig stehen, die haben das Geschichtenerzählen noch nicht verstanden. Die kommt dann immer mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja, wie Maya Göpel, die ich also unglaublich schätze, die ich fantastisch finde. Ja, als junge Frau mit so viel Inbrunst und Leidenschaft in die Welt hinaus zu gehen und das zu erzählen, sie ist halt Wissenschaftlerin. Na so. Und eine Wissenschaftlerin bringt im Wesentlichen Zahlen, Daten, Fakten. In den Büchern macht sie schon ein bisschen so einen Mix aus beidem. Aber sie ist am Schluss ist sie wie jeder Nachhaltigkeitsmensch sehr Zahlen, Daten, Fakten lastig. Und das interessiert unser Hirn also nicht. Ja, das heißt, wir müssen für Nachhaltigkeit ganz andere Geschichten erzählen, ganz andere Gebäude errichten. Und das wichtigste Gebäude ist für mich erstens, Nachhaltigkeit ist das neue New Normal. Das ist normal. Und nachhaltiges Leben ist cool. Das ist cool. Alles andere ist uncool. Es ist das neue Normal und vor allen Dingen ist es cool. Ja, und indem es ist cool, indem das ist das neue Normal, spreche ich das Kognitive an, aber nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, sondern einfach als Narrativ. Und über das ist cool, spreche ich die Emotionen an, weil irgendwie cool will jeder sein. Und all die, die durch Nichtnachhaltigkeit die Welt weiter zerstören, die sind auf jeden Fall mal uncool.
Jetzt kann man das ja von mehreren Seiten angehen, das Thema, und das passiert ja auch. Ne? Also ich finde es immer, die herrlichste aller crazy Geschichten ist der billige Atomstrom. Ja? Wo du auch denkst, man habt ja einen Hau, man muss sich da 250.000 Jahre drum kümmern. Ja, das Zeug ist gigantomanisch subventioniert worden, ja, von staatlicher Seite. Und die Verspargelung der Landschaft durch Windkraft. Ne? Also das sind ja Bilder, also das sind ja vielleicht noch keine Narrative, aber Wortbilder, wo sich ja Weltgebäude dran anschließen. Und jetzt gibt's ja zwei Seiten. Jetzt können wir sagen, ey, wir machen die schlaueren Narrative, ne? Und das ist ja auch der Battle und auch in Social Media. Und die Rechten haben natürlich auch erkannt, oh, neurolinguistisch programmieren, wir erfinden Wörter und sind ja auch ganz fix mit Wörtern erfinden. Man kann es ja jetzt auch sehen, nenne ich das Krieg oder Militäroperation, also wie dann immer so getrickst wird mit irgendwelchen Wortbezeichnungen, sodass du denkst, so, okay, ne, das ist ja auch eine Battle ohne Ende. Oder geht's darum, die Kompetenz zu entwickeln, Narrative überhaupt zu erkennen und sich selber eben in der eigenen Identität eben als dieses Geschöpf zu erleben, was verschiedene Narrative wahrnehmen kann und sich in Narrativen. Das Dilemma daran, dafür brauchst du wieder eine erweiterte Haltung. Ja, und musst du sehen, ich habe mich mal so erzählt und ich habe mich mal so erzählt, ich kann mich unterschiedlich erzählen, was wiederum erst in der erweiterten Haltung dir gelingt, weil vorher denkst du, wie neu erzählen, ja, weiß ich doch gar nicht, wer ich bin, weil ich bin doch meine Erzählung, ja. Und ist es für dich mehr so, dass du sagst in deinem Buch, findet neue Geschichten, die er in die Welt bringt und multipliziert, oder findet eine Kompetenz, damit umzugehen, oder siehst du beides? Ne?
Also auf jeden Fall beides. Ja, also die Kompetenz, damit umzugehen. Und KI macht uns an der Stelle halt unglaublich schwer. Weil KI, all diese KI-Fakes, die sind so echt inzwischen. Die Geschichten, die werden vor allen Dingen als Video oder als Foto, die werden so glaubwürdig erzählt. KI wird auch teilweise so unreflektiert benutzt. Also jede Geschichte, die KI aufgreift, die schon eine Fake-Geschichte war, die jetzt eingebaut wird, ein KI-Output, die wird durch junge Menschen einfach für sich angenommen. Und eingangs sagte ich ja, unsere Weisheit ist so unglaublich wichtig, weil wir viel besser aufgrund unseres riesigen Erfahrungsschatzes, ja, und der Intuition. Intuition ist ja im Grunde genommen eine riesige Fülle von Erfahrungsschätzen, die uns dazu bringt, dieses sogenannte Bauchgefühl zu entwickeln oder diese innere Stimme, die uns sagt, das kann so nicht sein. Und das kann ich nur entwickeln, wenn ich gewisse Erfahrungen habe. Und die jungen Menschen haben die Erfahrung nicht. Deswegen glauben die viel eher diesen ganzen Fakes. Ja, vor einem Jahr, und das ist so schnell geworden, vor einem Jahr hat jeder junge Mensch noch genau gewusst und sagen können, das Video ist ein Fake, weil erstens, zweitens, drittens. Nur das ist jetzt ein Jahr später, ist das schon so irre gut geworden, dass es so schwierig ist, dieses Echt und Fake, was die KI produziert, überhaupt noch zu unterscheiden. Und das ist in einem Jahr passiert, ja. Und die Technologie, die geht ja in einer exponentiellen Geschwindigkeit. Ja, das heißt, wir werden in einem halben Jahr werden wir noch weitere Verbesserungen sehen. Das ist wie beim Schachbrett, wo man immer die Reiskörner verdoppelt. Also das ist so ein bisschen dieses Erschreckende, wenn es uns nicht gelingt, KI positiv zu nutzen. Und dazu müssen wir KI eben positiv befeuern. Dazu müssen wir die guten Geschichten erzählen, die konstruktiven Geschichten erzählen, aus denen die KI sich ja letztlich nähert. Und das wäre so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir jetzt endlich beginnen, positive, konstruktive, wertvolle Geschichten zu erzählen und dass wir aufhören, diesen Schrott in die Welt zu bringen. Weil KI verstärkt das Negative, KI verstärkt aber auch das Positive. Und das ist unsere große Chance. Dass, wenn wir verstehen, wie wichtig dieses
positive, konstruktive Geschichte erzählen ist, weil wir damit auch gleichzeitig die KI befeuern, die das wieder als Output in die Welt bringt, können wir das Positive verstärken. Und das ist die große Chance. Und an der Stelle appelliere ich auch an jeden Einzelnen, sich zu überlegen, welche Geschichte setzt er in die Welt? Erzählt er negative Geschichten, um Aufmerksamkeit, Stichwort Tollpatsch, zu bekommen? Erzählt er Negativgeschichten, um in den sozialen Netzwerken Likes zu bekommen, ja, weil er verstanden hat, das funktioniert so besser? Erzählen die Medien negative Geschichten, weil die wissen, so kriegen die eine bessere Leserbindung zusammen? Oder sieht jeder von uns die Verantwortung, diese doppelte Verantwortung durch die Stärke der KI, jetzt eben diese positiven, konstruktiven, hoffnungsvollen Geschichten in die Welt zu setzen? Denn jede Medaille hat zwei Seiten und es gibt die negative, aber es gibt auch die positive. Und wenn wir die sehen und wenn wir lernen, das ist so wertvoll, weil nur daraus nährt sich dann Zuversicht und Optimismus, es auch wirklich schaffen zu können.
Ja, wenn das mit dem Negativen und Positiven so objektivierbar wäre. Also wir setzen ja da an zu sagen, in dem neuen Buch, es braucht Konstruktbewusstsein, also zu sehen, wie ist es eigentlich konstruiert, und es braucht Resonanzintelligenz. Worauf zielt es eigentlich ab? Also das Spürige, was du so gesagt hast. Ne? Und ich finde es interessant, weil du nochmal KI gesagt hast, dass ja KI schon lange kein Fakteninstrument mehr ist. Man denkt ja immer, das wäre so eine super Enzyklopädie, oh, guck mal, die macht Fehler und die kann das und das nicht. Das ist ja ein emotionales Resonanzinstrument und es geht mit uns emotional in Resonanz. Deswegen hat ja Sam Altman, als ich glaube die 4.0er-Version rauskam, von ChatGPT nur hingeschrieben, her, wie in dem Film. Also dass dieses ChatGPT so eine Art Pleaser geworden ist und auch viele andere, ja, und man merkt so, sag mal, du gibst mir immer recht, ne? Widersprech mir mal, dann tut sie das natürlich auch. Ne? Weil in Sprache, und das finde ich interessant, weil wir ja früher gedacht haben, Sprache wäre was Rationales. Und wenn wir ganz viel Sprache da reinfüttern, dann haben wir eine rationale KI. Und dann können wir die, so deutsches Ingenieursgehirn, ja, können wir das für Effizienzsteigerung, Optimierung und dann geht alles schneller benutzen. Ne? Und dann denkst du, nee, Sprache ist voller emotionaler Aufladung. Sprache ist immer emotional gekoppelt. Ja. Es gibt keine sprachliche Mitteilung, die jetzt nicht irgendwie, ja, so, oder sagen wir mal, Großteil, vielleicht nicht so ausschließend, ein Großteil der Sprache dient einfach nur dem emotionalen Abgleich, dem emotionalen, absolut, Spannungsausgleich. Schatz, ja, wie geht's, ja, dir? Ja, ist nichts Rationales drin, ne? Und jetzt fütter ich also eine Maschine mit diesem hochemotional aufgeladenen Sprachmustern und erwarte was Rationales da rein hinten raus, ne? Merkst du, geht gar nicht, ne? Und da ist es ganz interessant. Gerade so ein Podcast auch nochmal von Markus Gabriel, hier so einer der deutschen Leading Philosophers, gehört, der das sehr schön beschreibt, ja, dass wir also in einer hochgradig emotionalisierten Geschichte-Erzählerwelt landen, auch über KI. Und jetzt hast du ja auch Tools in deinem Buch. Ja, vielleicht stellst du davon noch so zum Ende ein paar vor. Was sind denn so Werkzeuge oder so pragmatische Sachen, wo du sagst, ja, okay, da kann man ansetzen, ne?
Ja, also 40 Tools, es kommt darauf an, sage ich mal, in welcher Situation befinden wir uns jetzt? Ja, sind wir im Ich, sind wir im Wir, sind wir im Alle? Also das Wir ist dann die Arbeitswelt. In welcher Situation befindet sich ein Unternehmen? Und in der Unternehmenswelt, im Inneren des Unternehmens, ist auch das Geschichtenerzählen noch gar nicht angekommen. Marketing und PR, die wissen längst, also seit Jahren machen wir Storytelling und sind dadurch unglaublich erfolgreich geworden. Ja, bestes Beispiel an der Stelle ist, um das auch nochmal ganz plakativ zu sagen, an einem Beispiel, Red Bull. Ja, es gibt wahrscheinlich hunderte Getränke, die aus gut 99% Wasser bestehen und ein paar Wachmacher-Ingredienzien. So. Und erst durch dieses Narrativ, das wir alle kennen, Red Bull verleiht Flügel, wird aus diesem Wassergemisch, was Pfennige kostet, ein Getränk, das erstens teuer sein darf, weil also für diese Identität, die uns dieses Getränk verleiht, und das ist seit Jahren immer noch cool unter den jungen Menschen, das ist so spannend, dass diese Identität so lange gehalten hat, ist der Erfinder des Ganzen zum reichsten Mann Österreich geworden.
Ist das jetzt ein Beispiel, wo man sagt, ja, mehr davon?
Es ist ein Beispiel davon. Es ist ein Beispiel davon. Also deswegen sage ich auch immer so mit so einem, kann ich diese Geschichte bringen? Es ist ein Beispiel davon, wie es funktioniert.
Ja, okay. Du kannst den Mechanismus erkennen, genau. Ja, wie man aus Zuckerwasser eben Milliarden machen kann. Ja.
Ja, genau. Ich erkenne den Mechanismen und ich erkenne vor allem jetzt, spätestens jetzt, die Stärke, die ein Narrativ hat. Und meine Tools, also es kommt darauf an, wenn ich in einer Arbeitswelt bin, ist mein Lieblingstool, ich nenne das die Erzählwerkstatt. Also Werkstatt soll auch ein bisschen signalisieren, ich kann Dinge reparieren, ich kann Erzählungen auch verändern und kann sie zu etwas Gutem machen. Ja, insgesamt in der Managementwelt, drinnen im Unternehmen sind Erzählungen verpönt. Ja, da sitzt der Manager vor mir im Workshop, ich erzähle was von der Macht der Narrative und der sagt, ich bin doch kein Märchenonkel. Meine Welt sind die Zahlen, die Daten und die Fakten. Ja, darüber macht er sich fest. Ja, und ich sage zu ihm, Zahlen, Daten, Fakten, also alles managen, das wird eines Tages die KI besser können als du. Wenn du dich so verstehst, wenn das deine Management-Identität ist, dann zählst du zu denen, die ersetzlich sind. Ja, eine Führungskraft braucht Überzeugungsarbeit, um die Menschen mitzunehmen in eine Unternehmenszukunft, die hoffentlich eine ist, die unserem Planeten hilft, wieder zu gesunden. Und dazu braucht er Erzählungen. Er muss ein Märchenonkel werden, ja, oder, ein bisschen managementmäßig gesagt, Leadership braucht Erzählexpertise. Ja, und interessant ist auch, was du eben zur Sprache sagst. In der Muttersprache hat jedes Wort eine emotionale Bedeutung. Indem ich es aber in eine Fremdsprache übertrage, verliert es die emotionale Bedeutung. Und interessanterweise, Management-Sprache, Manager-Speak, wie man so schön sagt, ist vollgedröhnt mit englischen Begriffen. Weil in dem Moment, wo ich die englischen Begriffe nehme, nehme ich der Sprache diese Emotionalität, die die Muttersprache noch hat. Das ist auch eine ganz spannende Koexistenz, die wir da haben. Und in der Erzählwerkstatt mache ich eben zwei Dinge. Ich mache so Story Listening, würde man sagen, Englisch, oder Story Harvesting. Ich ernte Geschichten. Ja, und das ist das, was die meisten Unternehmen ja gar nicht machen. Die ernten keine Geschichten. Die machen Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen. Und da wird der Mitarbeiter wird zum Kreuzchenmacher degradiert, der eben vorgegebene Antworten, sprich ein Antwortnarrativ ankreuzen kann, ja, stimmt oder nein, stimmt nicht. Und er erzählt die Geschichte, die das Unternehmen hören will. Und die wahren Geschichten, die finden auf den Hinterbühnen statt, die finden im Personalraum statt, in der Kaffeeküche, im Bistro. Da finden die wahren Geschichten, da erzählen sich die Menschen Geschichten. Und offiziell berichten die. Ein Manager möchte, dass an ihn reportet wird. Und die Berichtssprache ist keine Erzählsprache. Und wir müssen die Menschen dazu bekommen, das den Unternehmen so, dem Management im Unternehmen so zu erzählen, wie es auf der Hinterbühne erzählt wird. Weshalb zum Beispiel ein Fehler passiert und weshalb der nicht gleich aufgedeckt wird und dann einen Riesenschaden verursacht hat, als Beispiel. Und das macht man in dieser Erzählwerkstatt. Man bringt die Menschen dazu, zu erzählen. Und die Werkstatt ist wirklich ein Raum im Unternehmen. Und in dem Raum sind Sofas. Ja, weil auf dem Sofa erzähle ich Geschichten und an einem Konferenztisch berichte ich. Da erzähle ich nie eine Geschichte, da berichte ich. Das ist ein ganz anderes Setting und auf dem Sofa erzähle ich Geschichten. Ja, das heißt, jedes Unternehmen müsste als erstes einmal diesen Erzählraum nicht nur schaffen im übertragenen Sinne, sondern auch im praktischen, tatsächlichen Sinne. Das heißt, wir suchen einen Raum im Unternehmen. Ich habe das letzthin gemacht. Da waren alle Räume besetzt und es gab noch diesen einen Raum, der wurde wie so ein Abstellraum benutzt. Ja, da waren auch die Sachen drin, womit man das Unternehmen putzen, sauber machen konnte und abstellen und so weiter. Und es hat sich herausgestellt, dieser Raum hat Fenster nach Westen. Und man hat diesen Raum zu einem Erzählraum, was auch immer, gemacht, zu einem Mitarbeiterwohlfühlort gemacht. Und es war der schönste Ort für alle im Unternehmen. Ja, die haben im Unternehmen, die haben den unser Sonnenuntergangsraum genannt. Und haben das selber eingerichtet. Und da waren natürlich zum Beispiel auch Sofas drin. Ja, also diesen Erzählraum schaffen, dass wirklich auch erzählt werden kann und nicht berichtet wird. Das ist ein großer, großer Unterschied, dass man den Menschen auch den Raum gibt, den Zeitraum gibt. Weil eine Erzählung dauert ein bisschen länger als ein Bericht. Ja, Zahlen, Daten, Fakten sind kurz, knapp, präzise. Und Erzählung die dauert und da muss ich auch tief reingehen, um wirklich den Kern rauszuholen. Was ist denn der wirkliche, wahre, tiefe Grund, weshalb uns immer wieder ständig die gleichen Fehler passieren? Und wir merken, es sind ja gar nicht die Menschen verkehrt, sondern es hakt irgendwo im System, in den Prozessen, wo auch immer. Dort ist die wahre Ursache, dass immer wieder solche Fehler passieren. Und dieser Erzählraum, der wird dann auch genutzt, um neue, bessere Geschichten zu kreieren. Da findet dann das Storymaking statt. Und aus diesem Raum heraus werden die Geschichten dann ins ganze Unternehmen hinein erzählt. Schaut mal, so sind wir doch eigentlich. Wir sind doch eigentlich ein Unternehmen, das es krachen lässt. Und dann entsteht auch dieses Wir-Gefühl. Wir sind stolz auf unsere Firma und wir fangen an, positive, schöne, positive Geschichten zu erzählen. Erst nach drinnen und dann als Corporate Influencer zum Beispiel auch nach draußen. Und der Nukleus, der Kern des Ganzen ist die Erzählwerkstatt. Und das würde ich jedem Unternehmen empfehlen, in diesem Sinne eine zu errichten.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe einen Podcast mit Michael Müller gemacht, der auch sagt, die Organisation, die narrative Organisation, ja, also eine Organisation besteht aus Narrativen. Und ich sage auch immer, ich habe jetzt gerade, begleite ich gerade eine Kulturentwicklung in einem größeren Pharmaunternehmen und ich sage auch, bringt die Leute dazu, Geschichten zu erzählen. Weil da sind die Bedeutungen und Deutungen drin und wenn die sich umerzählen, wir sind die, die, wir waren die, jetzt sind wir die, wir wollen die sein. Wenn das nicht besetzt ist, ja, dann irgendwie, keiner weiß ja Bescheid, ich habe zu wenig Information, es ist viel zu viel Information. Und all diese Sachen, ja, so, weil du versuchst, in Fakten halt zu finden, was unmöglich ist. Aber dann, wir sind die, die. Was sind die Antworten darauf? Das sind die Geschichten. Und deswegen sage ich auch immer, und Leute glauben ja immer bei so Maßnahmen, man müsste jetzt irgendwie das tun, das einführen, das. Und ich sehe es auch oft, so bringt die Geschichten in Bewegung, weil da hängt ja auch die Energie drin. Ja, wie du es besagst, ja, sind wir die Tollpatsch-Firma, wenn man das Beispiel überträgt, ja, oder die Firma ohne Zukunft, wo es bald vorbei ist, wo bald alle entlassen werden, ja, das sind ja auch solche Fiktionen, die dann entstehen.
Ne? Narrative.
Genau, die dann entstehen und die es umzuerzählen gibt. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an dich. Was ist denn eine schöne Selbsterzählung, die du mal so in letzter Zeit oder letzten Jahren über dich selbst verändert hast, wo du gesagt hast, da habe ich mich lange so erzählt und dann habe ich gemerkt, nee, muss ich gar nicht mehr.
Es ist, wie gesagt, das ist mein Naturell. Ich bin auch so ein Stück weit so geboren worden. Ja, also in meinem Hirn ist sozusagen dieser, weiß nicht, ob du Hans-Georg Häusl kennst, der hat ja diese drei wissenschaftlichen limbischen Typen entwickelt, diese
ja,
drei
klar.
Urtypen, eine Stimulanz, Dominanz und Balance. Und ich war, solange ich selber noch in der Arbeitswelt war, ich war also Marketing, also CMO würde man heute sagen, von einer großen internationalen Hotelkette, also lange im Management tätig. Und habe da natürlich auch logischerweise das Geschichtenerzählen perfektioniert, weil ich fast kein Marketingbudget hatte, also eigentlich bloß über Geschichtenerzählen Marken stark machen konnte. Also ich habe vom Naturell her und aufgrund meiner Historie habe ich ja nicht dieses positive Geschichtenerzählen immer sehr stark einfach gehabt, wie selbstverständlich. Ich habe mir natürlich auch, wie bei vielen anderen auch, erst im Nachgang Gedanken darüber gemacht, woher, weshalb, warum. Und wo habe ich so einen Umkehrschluss gehabt? Ja, als ich letztlich dieses Unternehmen verlassen habe, weil auf Geschäftsleitungsniveau, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich habe ja auch den Namen des Unternehmens nicht genannt, kann man überhaupt, also speziell auch als Frau und das vor 25 Jahren, ganz schön gemobbt werden. Ja, und das war eine der wirklich wenigen großen, ganz schlimmen Erlebnisse, die ich hatte, die mich auch zutiefst getroffen hatte. Und ich habe dann aber auch von selber angefangen, irgendwann zu erkennen, das hat ja auch sein Gutes, weil dadurch bin ich die, die ich heute bin. Mit all dem Erfolg, den ich jetzt gehabt habe. Ich habe 20 Bücher geschrieben, ich kann dadurch die Welt verändern. Ich stehe ja im Wesentlichen auf Bühnen, ich bin ja im Wesentlichen Keynote-Speaker. Leute, ihr könnt mich buchen für Vorträge drinnen im Unternehmen, dass ich es den Führungskräften erzähle, dass ich es den Mitarbeitern erzähle, dass es die Menschen verstehen, dass wir eine gute Zukunft machen können und dass jeder Einzelne ein wichtiges Puzzlestück dafür ist. Also all das ist ja erst entstanden letztlich durch dieses Ereignis, was zunächst tief erschütternd war, aber mir diese Tür geöffnet hat, an der Stelle eine neue zu werden. Ich bin da reingerutscht, also ich habe das ja nicht vorbereitet, das kam alles so schnell, ich bin da quasi reingerutscht,
Die Türen gingen zu, andere gingen auf und ich habe jetzt nicht trauernd versucht, die alte Tür wieder aufzubrechen, sondern ich bin durch die Tür in eine neue Welt und es war eine extrem gute für mich. Also insofern eine Geschichte mit gutem Ausgang.
Ja, das ist aber ein schönes Beispiel, glaube ich, wie wir im Leben uns ja immer wieder aus Rollen heraus erzählen. Ich war der und jetzt bin ich die. Und wie Spannung, dann ja emotionale Spannung neu verarbeitet und neu in eine kohärente Geschichte reingepackt werden, ja, die dann eben uns wieder mit all den Ereignissen auch wieder sinnvoll oder dem wieder Sinn gibt. Ja, das ist ja die sinngebende Komponente einer Geschichte, wo man dann ja denkt, wenn es passiert, oh mein Gott, und nachher, ey, gut, dass das passiert ist, ne? Und diese Transformationsgeschichten finde ich auch immer spannend, weil da ja oft auch so eine Haltungserweiterung besteht, entstehen kann, weil ich zusätzliche Perspektiven bekomme. Und da sage ich auch immer, das ist so in dieser Zuversicht, ist eine zusätzliche Sicht, wie ich auch auf Zukunft schauen kann. Und da finde ich toll, dass du eben mit deinem Buch Narrative für eine bessere Zukunft uns Wege dahin zu eröffnest, zuversichtlicher zu sein und zusätzliche Perspektiven in neuen Narrativen zu finden.
Ja, schön. Ja, und du hilfst mir mit dem Podcast ein bisschen, es in die Welt hinauszubringen.
Sehr gerne, Anne. Und ich danke dir für den wunderbaren Austausch.
Ja, ich danke dir, dass ich nochmal bei dir dabei sein konnte.
Danke, Anne.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.